Wir haben ja letzte Woche die kaputte Familie von Juda gesehen und die dient uns als Kontrast zu Josefs Leben, zu seinem vorbildlichen Leben. Und wir nehmen jetzt die Geschichte Josefs wieder auf, hier im Kapitel 39 und sehen hier, was zur selben Zeit abging. Während Juda sein Drama erlebt, haben wir auf der anderen Seite Josef in Ägypten jetzt. Er geht hier durch unheimliche Versuchungen und leistet die mit Bravour. Und wir wollen heute von Josef lernen, wie wir mit Versuchungen umgehen können. Das ist so ein bisschen das Thema heute. Wir sind gefallene Geschöpfe, die in einer gefallenen Welt leben, in einer gottlosen Kultur. Und es ist unvermeidlich, dass Versuchungen kommen. Also wahrscheinlich bist du gerade in Versuchungen oder vielleicht kommst du gerade aus einer Versuchung oder gehst gerade in eine Versuchung. Aber so sieht unser Leben aus. Das ist die Realität in dieser Welt, in der wir leben. Unser Leben ist voller Versuchungen. Woher kommen Versuchungen? Ja, ganz unterschiedliche. Von Satan und seinen Freunden, von unserem Fleisch, dieser gefallenen Natur, dem Nachlass unseres alten Menschen sozusagen, der Welt, unserer Kultur, kann von vielen verschiedenen Seiten kommen. Jakobus sagt uns im Jakobusbrief Kapitel 1, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also diese Kombination von Begierde, sprich Lust, Habsucht, Neid, Hass, diese Impulse in uns, Begierde und die Gelegenheit, das gebiert die Sünde, diese Kombination. Das heißt, wenn wir Sünde verhindern wollen, wenn wir Empfängnisverhütung betreiben wollen in diesem geistlichen Sinn, dann müssen wir einerseits mit unserer Begierde umgehen und andererseits müssen wir Gelegenheiten zu sündigen vermeiden, soweit es geht. In diesem Vers wird uns auch gesagt, dass Gott nicht der Versucher ist. Aber Gott erlaubt Versuchung. Und warum erlaubt Gott Versuchung? Ich glaube, das sagt uns Jakobus im Vers davor. Da steht im Vers 12 Jakobus 1, glückselig, also glücklich in seiner Seele, ist der Mann, die Frau, der Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also Versuchungen dienen uns Christen zur Bewährung. Es ist eine Prüfung einerseits, damit wir erkennen, damit wir sehen, wie stark oder wie schwach wir sind, damit wir auch erkennen, wie sehr wir im Herrn sind. Und wenn wir sündigen, dann können wir das Gott bekennen und können uns abhängig von ihm machen, wachsen hoffentlich in unserem Glauben, werden gestärkt in unserem Glauben. Wir haben ja schon drüber gesprochen im Leben vom Abraham, dass unser Glaube wie ein Muskel ist, der wächst durch Widerstand. So wird ein Muskel trainiert und so ist es auch mit der Versuchung. Am Ende ist dann hoffentlich unser Glaube ein geprüfter Glaube, ein bewährter Glaube, der hat dann Gottes TÜV-Siegel sozusagen, den TÜV-Stempel drauf, ist geprüft, hat bestanden, ist geprüfte Qualität und das bringt Gott Ehre. Kauft ihr nicht auch lieber geprüfte Markenqualität als irgendeinen Billigschrott aus Fernost? Das hat was, wenn etwas bewährt ist, wenn etwas geprüft ist. Und wir haben auch Gottes Verheißung, natürlich in Versuchungen. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt, heißt es im 1. Korintherbrief Kapitel 10. Und wir können das natürlich nicht aus uns selbst tun, nicht aus Selbstgenügsamkeit, nicht aus eigener Kraft, aber in Jesus, wenn wir völlig auf ihn vertrauen, wenn wir völlig abhängig sind von ihm, dann können wir siegreich sein in Versuchungen. Also wenn wir immer so leben würden, dann könnten wir in jeder Versuchung siegreich sein. Lasst uns lesen hier in 1. Mose 39 die ersten zwei Verse. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Das erinnert mich an Psalm 1, den haben wir letzte Woche schon gelesen oder ich habe ihn vorgelesen. Psalm 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Denkt an einen Baum, der direkt am Wasser gepflanzt ist, der stark ist und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Erinnert mich auch, was Gott Josua gesagt hat in Josua Kapitel 1, Verse 7 bis 9, wer mitlesen möchte. Sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wo immer du gehst. Gott ist mit uns und Gott ist mit uns, wenn wir mit ihm sind. Das ist der Schlüssel. Und Gott ist treu, er belohnt Josefs Treue. Und wenn wir hier von Erfolg lesen, natürlich nicht immer unbedingt nur in diesem weltlichen Sinn verstanden. Erfolg ist eigentlich, wenn wir treu sind, wenn wir standhaft sein können. Aber wenn du, wie es im Kolosserbrief steht, alles als dem Herrn tust, deine Arbeit, alles als Anbetung für ihn, um ihn zu ehren, um ihn anzubeten, um ein gutes Zeugnis für ihn zu sein. Wenn du in deinem Job das Beste gibst, mit so einer guten Einstellung, wenn du ein harter, verlässlicher, loyaler, treuer Arbeiter bist, dann wirst du auch ein Stück weit Erfolg haben in dieser Welt. Das glaube ich, weil solche Arbeiter sind Mangelware heutzutage und das sind gefragte Leute. Die Frage ist natürlich, wie würdest du arbeiten, wenn du an Josefs Stelle wärst? Wenn du von deinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurdest und ohne Schuld plötzlich hier bei einem Heiden schuften musst als Sklave. Und vielleicht denkst du dir ja gerade, das erinnert mich gerade an meine Situation, mein Chef ist so ein Sklaventreiber, der immer nur fordert, der nie Danke sagt oder ich fühle mich so wie der Sklave meines Mannes und meiner Kinder, die fordern auch immer nur und ich kriege nie was zurück. Aber wie würdest du arbeiten in dieser Situation? Würdest du dir denken, das habe ich nicht verdient? da habe ich nichts davon, ihr könnt mich alle mal, ich tue so wenig wie möglich oder vielleicht so viel wie nötig, um keine Schläge zu bekommen als Sklave, aber ich habe das Wohl, ich habe den Erfolg meines Herrn nicht wirklich im Sinn. Denkt ihr nicht, dass das die Versuchung für Josef gewesen wäre in der Situation? Schlecht zu denken über seinen Chef, über deinen Mann, bitter zu werden, zynisch zu werden, faul zu sein. Und was ist die Heilung, was ist der Schutz gegen diese Versuchung in so einer Situation? Der Schutz ist natürlich, wenn wir Gott sehen in dieser Situation. Der Schutz ist zu sehen, ich bin nicht allein. Und selbst wenn ich meine Umstände nicht verstehe, die sind kein Zufall, die sind kein Unfall. Gott hat es zumindest zugelassen und erlaubt. Und zu verstehen, dass Gott einen Plan hat in dem Ganzen, dass Gott eine Aufgabe für mich hat in dieser Situation. Sieh, es geht nicht nur um die beteiligten Menschen, meinen Chef oder wer immer es ist. Es geht vor allem um Gott. Ich gehöre nicht mir selbst. Jesus hat mich erkauft mit einem Preis. Ich lebe nicht für uns selbst, wir leben für ihn. Ich bin sein Zeuge, ich bin sein Botschafter in dieser Situation, in meinem Job, wo immer es ist. Und wir lesen hier, er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Hat nicht versucht wegzulaufen, vielleicht war auch das eine Versuchung gewesen. Ist auch unsere Versuchung in schwierigen Situationen wegzulaufen, das ist unsere natürliche Reaktion. Aber er hat erkannt, der Herr hat mich hierher gebracht. Und ich denke hier an Jeremia 29, wo der Prophet Jeremia oder Gott durch den Propheten an die Israeliten, die nach Babylon verbannt wurden und verschleppt wurden, wo er an sie schreibt und sagt, sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn. Betet für diese heidnische Stadt, für die Stadt eurer Feinde, wohin ihr verschleppt worden seid. Vers 3, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, der Herr großgeschrieben, Jahwe, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Befördert ihn hier zum Hausvorsteher, zum Manager von all seinen Sklaven und Angestellten und Arbeitern, von seinem Unternehmen, seinen Feldern, was immer er hatte. Und Josef war so sein Lieblingssklave, der durfte ihn persönlich bedienen. Und das war ein Vorrecht, das war ein Vertrauensbeweis seines Herrn für ihn. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, das segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Sehr bequemes Leben für den Herrn. Sorgenloses Leben. Aber auch wir wollen ein Segen sein für die Ungläubigen, für die wir arbeiten. Wir wollen die besten Arbeitnehmer sein in der Firma. Unsere Chefs, Menschen, die mit uns zu tun haben, die sollen sagen können, hey, wir sind so gesegnet, dass du da bist. Wir sind gesegnet, dich zu kennen. Wir wollen Licht und Salz sein in dieser Welt, hat Jesus gesagt, dass die Menschen unsere guten Werke sehen und Gott verherrlichen. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Hatte das gute Aussehen von seiner Mutter Rahel geerbt offensichtlich. Wäre heute wahrscheinlich ein Unterhosenmodel. Wird er auch damals sein, werden wir noch sehen, nicht ganz freiwillig. Vers 7, und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir, schlaf mit mir, sagt er so ganz dezent durch die Blume hintenrum, schlaf mit mir. War eine sehr direkte, die Frau von Potiphar, wusste genau, was sie wollte. Und wir können davon ausgehen, dass sie wohl eine sehr attraktive Frau war. Wir sehen es bei den Politikern, bei den Stars. Reiche, mächtige Männer haben sehr oft sehr hübsche, oft auch junge Frauen. Und wir können davon ausgehen, dass er sich wohl auch aufgetackelt hat, so richtig für den Josef. Schminke wurde in Ägypten erfunden, ne? Sogar der Pharao war toll geschminkt. Vielleicht hat sie ihr Parfüm angelegt. Und es ist ja interessant, so die Namen, wie die Parfüms so heißen. Ne? Poison und Dekadenz und Sin und Seductive, also verführerisch. Es gibt ein Parfüm mit dem Namen Sex, habe ich gelesen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe gestern einfach mal gegoogelt und so gesehen, wie die Dinger heißen. Eros. In den Sprüchen Vers 7 heißt es, jemand, der sich von der Ehebrecherin verführen lässt, ist wie ein Stier, der zur Schlachtung geht. Das wäre ein guter Name für ein Parfüm. Stier, der zur Schlachtung geht. Das wäre der Realität näher. Was ist die Versuchung hier? Ganz offensichtlich sexuelle Versuchung. Leute, haben wir alle, betrifft uns alle. Nie zuvor gab es so viel Erotik und so viel Pushen von sexueller Sünde wie in unserer Zeit heutzutage. In der Werbung, im Fernsehen, im Kino, auf der Bildzeitung, Seite so und so, ne? Immer die Nackte, die da drin ist, Zeitschriften, Plakate, Internet, Porno ist überall zugänglich, Seitensprung, Agenturen. Wenn ich meine E-Mails check auf der Webseite, kommt da die Werbung für die Seitensprungagentur. Deswegen habe ich ein E-Mail-Programm, dass ich nicht auf die Webseite gehen muss, dass ich den Schrott nicht ansehen muss. Aber wir werden bombardiert mit Versuchungen. Ganz abgesehen von der Sommermode, die natürlich auch diese Reize eher betont als verhüllt. Ganz abgesehen davon, dass Sex außerhalb von Gottes Rahmen der Ehe als normal propagiert wird in unserem Land und Ehebruch so als cooles Abenteuer beworben wird. Wir leben in einer verrückten Welt. Es ist schwer, sich rein zu bewahren, reinen Kopf, reine Gedanken zu bewahren in der Welt, in der wir leben. Und ich denke, wir können hier alle von Josef lernen. Und ich wiederhole mal, der erste Punkt eigentlich war, wie wir Versuchungen widerstehen können. Josef war auf Gott ausgerichtet. Das ist das Wichtigste. Lebe mit Gott, lebe für ihn, baue eine starke Beziehung mit ihm. Das ist das Wichtigste. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also betet, Klammer auf, jetzt, wo der Geist noch willig ist, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Denn dann ist es zu spät, uns geistig vorzubereiten und geistig stark zu werden, wenn wir in der Versuchung sind. Dann ist es zu spät. Das müssen wir vorher tun, dass wir vorbereitet, dass wir geistig stark in diese Versuchungen gehen, die auf uns hereinbrechen. Im Psalm 119, Vers 11 heißt es, in meinem Herzen habe ich dein Wort bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist was ich tun muss, bevor die Versuchung kommt. Sein Wort in meinem Herzen bewahren zum Beispiel. Epheser 5 spricht von dem Wasserbad im Wort, das unsere Gedanken reinigt. Also lebe mit Gott. Hab deine stille Zeit mit ihm täglich. Verbringe Zeit in Gottes Wort, im Gebet, Gemeinschaft mit Gott. Komm in den Gottesdienst, in die Gemeinschaft. Das ist das Allerwichtigste, wie wir stark sein können in unserem Kampf gegen Versuchung. Ausrichtung auf Gott, Ausrichtung auf geistliche Dinge. Das ist ein besserer Schutz als irgendwie so ein verbissener Kampf gegen die Sünde. Oh, die Frau meines Chefs macht mich an. Ich werde nicht an sie denken, ich werde nicht an sie denken. Nein, ich werde nicht, an wen denke ich? Jetzt denke ich schon wieder an sie. Na, wenn wir uns auf den Kampf gegen die Versuchung ausrichten, dann ist es so eine Spirale und es nimmt uns immer mehr ein. Das Wesentliche ist, dass wir uns abwenden davon und dass wir uns ihm zuwenden. Dass wir unser Leben auch füllen mit Aktivität für ihn und für sein Reich. Wenn ich aktiv bin für den Herrn, dann denke ich gar nicht an diese Frau oder was immer. Und Gott sei Dank, wir Männer sind Single-Tasking. Ich kann immer nur an eine Sache denken. Und so, wenn ich mich, das ist der Schlüssel, nicht so sehr der Kampf gegen die Sünde und mich da konzentrieren und oh nein, nein, so dieses, sondern hinwenden auf ihn, mich abwenden von der Sünde und hinwenden zu den Dingen, die aufbauend sind und mich stärken und die das Reich Gottes bauen. Also erstens, baue eine starke Beziehung mit dem Herrn. Wie stark ist deine Beziehung mit dem Herrn gerade, würdest du sagen? Sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 wäre, ich bin ein totaler Heide, bis 10 ist, ich bin Heiligenschein. Ich höre die Engel singen. Wie stark ist deine Beziehung? Das ist der wichtigste Punkt. Stärk sie jeden Tag. Ich lese und lerne mit meinem Buben gerade Psalm 84, Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das ist das Wichtigste. Denn wenn mein Herz nicht am rechten Fleck ist, wenn ich eigentlich gerne sündigen will und spielen will mit diesen Dingen, dann kannst du sonst tun, was immer du willst, dann wird es nicht funktionieren. Das ist das Wichtigste. Zweiter Punkt, ich denke, wir können von Josef etwas lernen, und zwar von dem, was er nicht tat. Zweiter Punkt wäre, erlaube keine Ausreden. Bleib einfach an Gottes Wort. Wenn Gott sagt, es ist falsch, es ist Sünde, dann ist es falsch, dann ist es Sünde. Fertig. Punkt. Bleib am Wort Gottes, wie Maria, die Mutter Jesu, gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Josef hätte alle Ausreden der Welt gehabt. Ich bin in einer kaputten Familie aufgewachsen. Wir hatten 4 Frauen, 4 Mütter bei uns daheim, totaler Zickenkrieg. Mein Vater war ein Betrüger, hat mich verwöhnt, übrigens noch so als Papasöhnchen. Meine Schwester wurde vergewaltigt. Meine Brüder haben eine ganze Stadt ermordet und ausgerottet. Meine Brüder haben mich gemobbt. Ich wurde verkauft, ich wurde misshandelt, ich wurde ungerecht behandelt. So kann ich mich vielleicht dafür rächen, an dem Potiphar zumindest. Ich kann nichts dafür, ich bin zu schwach. Und ich habe meine Ausrede dafür, na, die anderen sind schuld. Alle tun es, hey, die Frau, sie hat mich verführt. Ich meine, was soll ich tun? Ich bin ein Mann, ich bin ein Opfer. Mein Psychiater hat mir gesagt, ich soll den Sexualtrieb nicht unterdrücken. Ich bin ein Mann im besten Alter, meine Hormone sind so am Höhepunkt, die spielen verrückt, ich habe absoluten Notstand, ich habe keine Möglichkeit zu heiraten als Sklave. Und sie ist so eine arme, einsame Frau, ihr Mann hat sie vernachlässigt, war ein Hofbeamter, die hießen auch Eunuchen, vielleicht war er das im wörtlichen Sinn, vielleicht war er wirklich kastriert. Hey, die arme Frau, die sehnt sich nach Liebe, die sehnt sich nach einem Mann, ich kann ihr das geben, was ihr Mann ihr nicht geben kann, bla bla bla. Wenn irgendjemand seine Sünde hätte entschuldigen können, dann wäre das der Josef gewesen. Aber er hat es nicht getan. Und so zweite Punkt ist, such keine Entschuldigungen. Folg einfach stur Gottes Wort. Wenn Gott sagt, hier ist die Grenze, Sex außerhalb der Ehe ist Sünde, das ist falsch, dann ist hier die Grenze. Punkt. Fertig. Dritter Punkt wäre, vermeide Versuchungen. Vermeide Versuchungen. Ich liebe Schokolade. Ich würde nicht sagen, ich bin süchtig, aber sagen wir mal, ich wäre süchtig und ich würde gerne frei werden wollen davon. Dann wäre es nicht hilfreich, wenn ich mich vor Süßigkeitenregal stellen würde im Supermarkt und sagen würde, ich werde dich nicht essen und ich werde ich auch nicht essen und ich werde ich auch nicht essen. Das ist einfach dumm, oder? Wenn du ein Problem mit Alkohol hast, dann ist es nicht weise, wenn du ins Wirtshaus gehst. Als junger Kerl, wo die Hormone sowieso schon verrückt spielen, ist es wahrscheinlich nicht weise, in die Disco zu gehen, wo die halbnackten Mädels rumspringen. Es ist nicht weise, Erotikblättchen durchzublättern oder Seiten im Internet oder von mir so Tratschblätter zu lesen, wo die Unzucht der Stars gefeiert wird. Es ist einfach Hausverstand eigentlich. Römer 13, Vers 14 heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an, und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Jesus hat es noch krasser gesagt, er hat im Wesentlichen gesagt, wenn dich irgendetwas zur Sünde verführt, dann schneid es ab und wirf es weg. Jesus hat bildlich gesprochen über die Augen, über die Hände. Das ist bildliche Sprache, bitte. Er hat nicht gesagt, dass wir uns verstümmeln sollen. Aber was Jesus sagt dadurch, ist, dass wir radikal umgehen sollen mit Versuchungen und Sünde. Vieles können wir wegschmeißen und verbannen aus unserem Leben. Unsere Familie zum Beispiel hat keinen Fernseher, unter anderem auch deswegen, weil so viel Schrott da drin läuft. Wenn das Internet dich verführt, dann kapp die Leitung oder schmeiß den Computer aus dem Fenster oder bau dir einen Internetfilter ein. Wir haben im Büro und überall ein Filter, das dieses ganze Erotikzeug ausfiltert. Wenn du frei werden willst von deiner Alkoholsucht oder Nikotinsucht oder Schokoladensucht, was immer es ist, dann hab das Zeug nicht daheim. Schneid es ab, wirf es weg. Treib keine Vorsorge für das Fleisch. Sprüche sagen uns, geh nicht mal in die Nähe von dem Haus der Ehebrecherin. Wähle einen anderen Weg. Paulus schreibt an den Timotheus, bewahre dich selbst rein. Und er schreibt an ihn in 2. Timotheus 2, die jugendlichen Begierden aber fliehe. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also treib keine Vorsorge für das Fleisch. Und der vierte Punkt wäre, in Versuchung, wenn du drin bist, wenn du kannst, dann lauf davon. Du musst keinen Heldentod sterben, okay? Lauf davon. Josef wird das gleich tun. Und fünfter Punkt, wenn du nicht davonlaufen kannst, dann widerstehe im Glauben an Jesus Christus, im Vertrauen auf seine Macht in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jakobus 4 heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ich kann auch an Epheser 6 denken. Er greift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt, standhaft bleiben könnt. Und ihr wisst die Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, sonst lest es nach. Ergreife, wer du bist in Jesus Christus, seine Gerechtigkeit, die er dir gebracht hat, das Wort Gottes, ergreife die Verheißungen im Glauben und so weiter. Du musst nicht sündigen, du kannst bestehen und siegreich sein. Das ist, was Gottes Wort uns sagt. Die Frau seines Herrn warf ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef war nicht selbstzentriert, nicht selbstsüchtig. Er hat an Potiphar gedacht, an das viele Wohlwollen, was er erfahren hat. Daran gedacht, es ist seine Frau. Und wenn du eine schöne Frau oder einen schönen Mann siehst, der dich anmacht, sag, hey, preis dem Herrn, dass du so einen schönen Menschen geschaffen hast, aber es ist nicht meiner. Oder meine. Und das Zweite sehen wir hier, Josef hat vor allem an Gott gedacht. Ich liebe Gott. Ich liebe Jesus. Wie könnte ich gegen ihn sündigen? Wie könnte ich dieses große Unrecht tun? Seht ihr, er hat es nicht entschuldigt, er hat es beim Namen genannt. Das wäre ein großes Unrecht, das zu tun. Es wäre Sünde gegen Gott. Die Welt sagt, oh, das ist kein Problem. Aber Gott sagt, es ist ein großes Unrecht und Josef stimmt überein mit dem, was Gott sagt. Vers 10, und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Könnt ihr euch diesen Druck vorstellen? Jeden Tag macht ihn diese schöne Frau seines Chefs an. Jeden Tag. Und wir wissen, Josef war so um die 11 Jahre in Potiphas Haus. Wissen nicht genau, wie lange es gedauert hat, bis Josef in seine Position gekommen ist. Wissen nicht, wann das mit seiner Frau angefangen hat. Aber ihr könnt es sehen in Kapitel 37, Vers 2, Kapitel 41, Vers 1 und Vers 46. Daraus können wir uns ausrechnen, dass er 11 Jahre lang im Hause Potiphas war. Könnt ihr euch vorstellen, jahrelang, jeden Tag. Ach Josef, komm schlaf mit mir. Bitte Josef. Hey, du bist so ein toller Hecht. Ich will dich Josef, schlaf mit mir. Oh Josef, du. Josef, Schatz, du bist so ein treuer Freund. Wir kennen uns doch jetzt schon hier so viele Jahre und schau, ich habe dir hier ein leckeres Essen gekocht und lass uns einen Wein zusammen trinken. Josef, komm, schlaf mit mir, komm schon. Keiner wird es erfahren. Bleibt unser kleines Geheimnis. Josef, du verdammter Sklave, schlaf mit mir. Das ist ein Befehl. Könnt ihr euch vorstellen, jahrelang, jeden Tag, was für ein Druck das gewesen sein muss? Auf diesem jungen Mann. Aber er lebte bewusst in der Gegenwart Gottes. Und selbst wenn dich niemand anderer sieht, Gott sieht dich, Gott weiß alles. Und das ist wahrer Charakter, wenn wir im Verborgenen, wenn es niemand anderer sieht, außer Gott, wenn wir da uns rein bewahren. Und wir sind nie allein. Egal wo du bist, ob es im Hotel ist, mit dem Pornokanal im Fernseher oder was immer. Der hübschen Kellnerin, was immer es ist. Du bist nie allein. Hebräerbrief sagt uns auch, dass der Schutz, Gemeinschaft mit den Gläubigen ein Schutz ist. Vernachlässigt nicht das Zusammenkommen. Und noch das kann weise sein. Ich kenne Pastoren aus Amerika, wenn die herumreisen, die nehmen immer irgendeinen anderen Mann mit, dass sie eben nicht allein sind im Hotel oder sonst wo. Müssen Schutz drin, Gemeinschaft. Aber vor allem, du bist nie allein, weil Gott ist immer da. Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Spricht hier von seinem Übergewand. Josef hatte so ein gespaltenes Verhältnis zu Gewändern. Irgendwie hat er immer Probleme gekriegt wegen seinem Gewand. Also lief sein Übergewand in ihrer Hand und lief hier in der Unterwäsche raus auf die Straße. Fliehe, sagt Paulus dem Timotheus. Wenn es sein muss, lauf davon aus der Versuchung. Wenn es sein muss, lauf in Unterwäsche davon. Egal, was die Konsequenzen sind. Dein Zeugnis, deine Heiligkeit ist wichtiger als dein Gewand. Gott ist wichtiger, die Beziehung mit Gott ist wichtiger. Dein Auftrag als Zeuge ist wichtiger. Trenn davon, egal wie peinlich es aussieht und egal was die Leute sagen werden. Wenn es sein muss, renn davon. Und abgesehen von seiner Triebbefriedigung, wäre es für ihn wahrscheinlich sogar risikoloser gewesen, wenn er im Geheimen einfach mit der Frau seines Chefs geschlafen hätte, als in der Unterhose aus dem Haus rauszulaufen, wo dann wahrscheinlich sowieso jeder annimmt, dass das gerade passiert ist. Aber Josef lebte gottzentriert und nicht menschenzentriert. Josef lebte in Gottesfurcht, nicht in Menschenfurcht. Und die Menschenfurcht ist eine Falle. Und jetzt wird es heiß für den Josef. Die Frau von Potiphar hat sich an dieser Stelle wohl sehr abgelehnt und zurückgewiesen und gedemütigt und in ihrem Stolz verletzt gefühlt. Und wir sehen hier, dass sich ihre abgöttische Liebe hier für Josef in das Gegenteil verwandelt, in Hass, in Eifersucht. Und offensichtlich hat sie so diese Einstellung, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich niemand haben. Hey, ich mach dich platt, ich mach dich den Kopf kürzer. Vers 14, da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte zu ihnen, seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben, also auf gut Deutsch, uns zu vergewaltigen. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, aber ich habe mit lauter Stimme gerufen, Lügnerin. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief hinaus. Und sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Also Riesendrama, Riesenshow hier. Oh, der wollte mich vergewaltigen. Da redete sie zu ihm mit denselben Worten. Der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Wollte mich vergewaltigen. Der hat mich sexuell belästigt, würde man heute sagen. Das ist auch heute ein Vorwurf, gegen den sich ein Mann ganz schwer wehren kann. Selbst wenn er nicht schuldig ist, wo man erstmal vorverurteilt wird. Und ihr kennt Fälle aus den Medien. Vers 19, und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn. Und ich frage mich, auf wen sein Zorn entbrannt. Ist es gegen den Josef oder vielleicht noch mehr gegen seine eigene Frau? Ich habe so diesen Eindruck, dass der Potiphar die Situation durchschaut hat, was hier abging. Und er musste was tun, um das Gesicht seiner Frau, das Gesicht seiner Familie zu bewahren. Aber normalerweise hätte er einen Mann, der sowas getan hat, einen Sklaven vor allem, der sowas getan hat, einfach töten lassen. Das wäre das Normale gewesen. Aber wir werden sehen, er wirft ihn ins Gefängnis zu den Gefangenen des Königs, die wohl besser behandelt wurden als die restlichen Gefangenen im Knast. Und der Potiphar war der Aufseher, werden wir sehen. Also ich denke, Potiphar hat schon geschnallt, was hier abging. Aber Josef kommt jetzt ins Gefängnis. Da war er wenigstens sicher vor der Verführung von Potiphars Frau. Gott beschützt ihn. Gewisser Schutz. Ich weiß nicht, ob ihm die Art und Weise gefallen hat, dem Josef. Ob er sich das so ausgesucht hat. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangene des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Versetzt euch in Josef. Jetzt wirst du ungerechtfertigt in den Knast gesteckt. Was denkst du? Was fühlst du? Versuchung hier wieder bitter zu werden, oder? Groll zu entwickeln im Herzen. Ich wurde verleumdet. Diese Frau hat meinen Namen in den Dreck gezogen. Eigentlich soll sie hier sein im Knast und nicht ich. Das ist nicht fair. Das ist ungerecht. Ich habe meine Position verloren. Jetzt sitze ich in diesem Loch hier. Das habe ich nicht verdient. Und erinnert euch, Josef hatte nicht den Vorteil, den wir haben, nämlich dieses Buch zu lesen. Josef wusste nicht, wie diese Geschichte ausgeht. Er wusste nicht, ob wenn er vielleicht doch noch hingerichtet wird oder wie lange er hier in den Knast sein muss, ob es vielleicht lebenslänglich ist. Vielleicht war die Versuchung hier auch sogar Gott anzuklagen. Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, wo bist du? Gott, sorgst du dich für mich? Und dieser Versuchung können wir nur widerstehen, wenn wir den Schild des Glaubens festhalten und die Wahrheit über Gott, Gottes Wahrheit entgegenhalten. Vielleicht so einen Schritt zurückzumachen und dieses große Bild anzusehen. Okay, ich verstehe zwar meine Umstände gerade nicht, es geht drunter und drüber, ich fühle mich nicht gut, aber ich weiß, Gott, du sitzt auf dem Thron und ich weiß, du liebst mich. Und das hat uns Jesus eindeutig am Kreuz bewiesen, wie sehr er uns liebt. Und Gott, ich weiß, dass du alle Dinge zum Guten mitwirken wirst, wenn ich dich nur lieb habe. Dass du einen guten Plan hast, dass du mich versorgen wirst. Und so weiter und so fort. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, weil ich dich kenne. Und christliche Religiosität wird dich in so einer Situation nicht weitertragen. Dir nicht helfen, wird dich nicht tragen können. Nur eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Weil du ihn kennst, kannst du ihm vertrauen, an ihm festhalten. Und diese Versuchung der Rachegedanken des Grolls, der Unversöhnlichkeit, der Bitterkeit, der kannst du nur widerstehen durch Vergebung, indem du dich entscheidest, dieses Unrecht dem anderen nicht entgegenzuhalten. Und diese schlechten Gedanken, die da hochkommen, abzuwehren, gefangen zu nehmen unter den Gehorsam von Jesus Christus und sagen, nee, ich werde nicht dieses Schlechte denken, ich werde es nicht laufen lassen. Ich werde beten für die Person, die mir das Unrecht angetan hat. Wir können nicht lang für jemanden beten und dabei bitter bleiben. Vers 21, und ich liebe diese Phrase, der Herr aber war mit Josef. Ich liebe diese Phrase, das sehen wir so oft in der Bibel. Wenn es drunter und drüber geht, wenn Menschen sündigen, wenn die Umstände schwierig sind, der Herr aber der Herr. Er macht den ganzen Unterschied aus in unserem Leben. Wir haben nirgendwo die Verheißung, dass Christen nie durch eine schwere Zeit gehen, dass das christliche Leben leicht ist oder leichter ist als das Leben ohne Gott. In einem gewissen Sinn schon, weil das ist der Unterschied, dass wir nicht allein sind in dem Ganzen, dass er bei uns ist. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Jeden Tag, jede Sekunde ist Jesus bei dir. Du bist nicht allein, schon gar nicht in deiner Versuchung. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und vielleicht war das sogar der Potiphar. Wird gesagt, er ist der Oberste der Leibwache, vielleicht war er auch der Oberste des Gefängnisses und kannte den Josef, ja der Herr. Aber vor allem lesen wir, der Herr gab ihm Gunst. Es war das Werk des Herrn. Und wir sehen hier dieselbe Story wie in Potiphars Haus schon. Und Josef hatte eine positive Einstellung, das war ganz sicher hilfreich. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Also der Herr war mit Josef. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Das waren hohe Positionen, hat viel Vertrauen bedeutet. Der Mundschenk war der Vorkoster. Größte Gefahr für einen König damals war, vergiftet zu werden. Also der Mundschenk, immer ein bisschen gekostet, getrunken, der hatte da eine wichtige Position, war eine Vertrauensposition. Und auch der Bäcker hatte da so eine Schlüsselstellung in dem Ganzen. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker, und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei, und er bediente sie, und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Also er darf jetzt diesen hohen Hofbeamten dienen im Gefängnis. Und wir sehen jetzt hier schon ein Stück weit den roten Faden von Gottes Wirken in diesem ganzen Unglück. Josef hat eine himmlische Verabredung dort im Gefängnis. Wäre Josef nicht im Knast, hätte er diese Kämmerer nicht getroffen. Und so hat Gott sogar die Frau von Potiphar und diese ganze Situation gebraucht, um den Josef dorthin zu bekommen. Vertraue Gott. Selbst wenn du es nicht verstehst, er versteht's. Vertraue, dass er es versteht. Vertraue auf Römer 8, Vers 28, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken wird. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und seht hier auch, der Josef bewahrte sein dienendes Herz. Also wenn du in dem Knast endest oder in einem Job oder vielleicht im Krankenhaus, an Ort, wo du nicht sein willst, dann verfall nicht in Selbstmitleid. Kreis nicht um dich selbst, kreis nicht um dein Leiden und um dein Unglück und das Unrecht, das dir angetan wurde, sondern halte Ausschau nach Dienstmöglichkeiten. Wem kann ich Gutes tun? In Jesu Namen. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht. Jeder mit einer besonderen Deutung seines Traums. Und das ist bemerkenswert, dass beide gleichzeitig so bedeutsame Träume haben. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Und als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und Josef nahm das wahr. Er war nicht von sich selbst eingenommen. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Hause seines Herrn im Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Also Josef kümmert sich um andere Leute. Joni Erickson, diese Frau, die durch einen Sportunfall gelähmt ist und gerade ihren Kopf und ihre Hände ein bisschen bewegen kann und die darüber hinaus noch chronische Schmerzen hat, sie hat mal gesagt, wenn es dir schlecht geht, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, ihm zu dienen. Und dann wird es auch dir besser gehen. Und da ist was Wahres dran. Das ist, was Josef hier tut. Warum sind eure Gesichter heute so traurig? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Seht hier, Josef weist diese zwei Kämmerer auf Gott hin. Er sagt ihnen nicht, oh, ihr zwei seid aber glücklich, dass ich hier bin, weil ich habe die Gabe, ich kann Träume deuten. Nee, er weist auf Gott hin, er gibt Gott die Ehre. Und das sehen wir auch bei Paulus und bei Petrus, wenn Gott durch sie Menschen geheilt hat, sie haben es nicht für sich selbst genommen und sich selbst in den Mittelpunkt gestellt und versucht, Menschen irgendwie auf sich hinzuweisen. Und wenn immer ihr das seht im Fernsehen oder von Pastoren oder so, dass die sich und ihre Gabe und ihr, ich bin so toll und so und ihr müsst alle zu mir kommen und vor allem mir euer Geld schicken, dann wisst ihr schon, es ist ein Warnsignal. In der Apostelgeschichte 3 lesen wir, als aber Petrus es sah, wurde ein Mensch geheilt durch Petrus. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder eigener Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Herrn Jesus verherrlicht. Das ist passiert. Gott hat gewirkt. Wir sind nur schwache kleine Werkzeuge. Gott hat gewirkt. Ihm gebührt die Ehre. Wir wollen Menschen auf ihn hinweisen, immer. Vers 9, da erzählte der Oberste, der Mundschenk, dem Josef seinen Traum und sagte zu ihm, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Ranken. Und so wie er Knospen trieb, kam ein Blütenstand hervor und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand. Und ich nahm die Trauben und presste sie in den Becher des Pharao aus und gab den Becher in die Hand des Pharao. Da sagte Josef zu ihm, das ist die Deutung. Die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stellung einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Also denk an mich, wenn du wieder frei bist. Das sollte ihm eigentlich nicht so schwer fallen. Er hat hier einen bedeutsamen Traum gedeutet und es ist eingetroffen. Also hätte eigentlich einfach sein sollen, sich zu erinnern. Aber offensichtlich war das nicht in seinem Interesse. Zu dem Zeitpunkt zumindest. Vers 16, als nun der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, sagte er zu Josef, auch ich sah in meinem Traum und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf. Und im obersten Korb allerlei Esswaren des Pharao, Backwerk und die Vögel fraßen sie aus dem Korb von meinem Kopf weg. Da antwortete Josef und sagte, dies ist die Deutung. Die drei Körbe, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben. Auf eine andere Art und Weise, nämlich so, weg mit dem Haupt. Werde ich einen Kopf kürzer machen und dich an ein Holz hängen, an einen Pfahl aufhängen, deinen Leichnam. Und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Muss was Schlimmes getan haben. Vielleicht war da ein Mordkomplott gegen den Pharao. Vielleicht war der Bäcker dran beteiligt. Ihr wisst, normalerweise haben die Ägypter die Leichname von Verstorbenen einbalsamiert und dann die mit Grabbeigaben begraben, so für das Leben im Jenseits. Wenn sie ihn hier aufhängen, um ihn von den Vögeln fressen zu lassen, dann heißt es im Wesentlichen, wir löschen dich aus in diesem und im jenseitigen Leben. Also war so ziemlich die krasseste Form der Strafe in Ägypten. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, da machte er für all seine Knechte ein Mahl. Und er erhob das Haupt des Obersten der Mundschenke und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Und er setzte den Obersten der Mundschenke wieder in sein Schenkamt ein, dass er den Becher in die Hand des Pharao gab, den Obersten der Bäcker aber ließ er hängen, so wie es ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Wie lange? Ihr könnt im nächsten Vers nachlesen, 2 lange Jahre lang. Dann versetzt euch wieder in Josef. Was hat der Josef gedacht, diese 2 Jahre? Was hat er gefühlt? Hat er jedes Mal, wenn er Schritte gehört hat, im Gefängnisgang gehofft, dass er endlich freigelassen wird? Am Anfang wahrscheinlich sehr. Erste Woche, zweite Woche, naja, noch ein bisschen, aber dann sind Wochen, Monate, Jahre vergangen. Mann, der Drecksack hat mich echt vergessen. Der hat mich echt im Stich gelassen. Hast du das schon erlebt? Wurdest du schon mal enttäuscht von anderen Menschen? Das ist eine Erfahrung, die jeder von uns durchmacht in dieser Welt. Und hier wieder die Versuchung der Enttäuschung, die Versuchung, bitter zu werden, verzweifelt zu werden. Es tut weh, wenn wir enttäuscht werden. Aber wir müssen vergeben, sonst wird unser Herz hart. Und wir dürfen das eigentlich erwarten. Leute, Menschen werden uns immer wieder enttäuschen. Er erwartet nicht Perfektion in dieser gefallenen Welt. Es gibt nur einen, der uns nie enttäuschen wird. Und das ist unser Gott. Das ist Jesus. Erinnert euch, als Jesus am Kreuz hing und der Verbrecher daneben ihm hing und der zu ihm gesagt hat, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir haben einen Gott, der absolut verlässlich ist, der absolut Wort hält. Also schau auf ihn, vertrau auf ihn. Gott hat hier die Kontrolle. Wenn der Mundschenk gleich dem Pharao von Josef erzählt hat, vielleicht hätte der Pharao sich gedacht, okay, aber juckt mich nicht, ist mir egal, was geht mich das an, hockt halt irgendeiner im Gefängnis. Aber nach 2 Jahren, werden wir sehen, hatte Pharao einen Traum, auch so einen bedeutsamen Traum, der ihn keine Ruhe gelassen hat. Und dann war der richtige Zeitpunkt. Und das hat so den Weg für Josefs Aufstieg geebnet in die Position, in die Gott ihn bringen wollte. Da ist ein roter Faden drin. Gottes Timing ist auch perfekt. Das gilt auch für unser Leben. Josef in seiner Situation, er wusste das Ganze natürlich nicht. Wir sehen es, wenn wir zurückschauen. Und so, wir müssen Gott vertrauen. Und zum Abschluss, besten ist es, der Versuchung zu widerstehen, erst gar nicht zu fallen. Aber wenn du in Sünde gefallen bist, dann lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 4, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Denn er wurde versucht mit jeder Versuchung, genauso wie wir. Jesus hatte sexuelle Versuchungen als Mann. Jesus wurde enttäuscht. Jesus wurde verraten. Jesus wurde verleumdet. Jesus wurde gedemütigt. Er kennt all diese Versuchungen. Aber er hat nicht gesündigt. Dann heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, da wir so einen barmherzigen Hohepriester haben. Zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und Johannes schreibt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben und uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn du gefallen bist, dann bekenne es als Sünde, lass es an Jesu Kreuz, sag Jesus, danke, dass du dafür bezahlt hast, stärke mich und dann steh auf und geh weiter mit ihm. Dann sagt Jesus dir wie der Ehebrecherin in Johannes 8, ich verurteile dich nicht, ich verdamme dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Du kannst anders leben in meiner Kraft. Ich bin mit dir. Und das nächste Mal, wenn du wieder auf die Nase fällst, dann tust du das Gleiche wieder. Steh auf, geh weiter, geh mit ihm. Es ist wunderbar, dass wir aus Gnade leben dürfen. Und wir wollen das nicht ausnutzen als Ausrede, als Entschuldigung zu sündigen, aber wir dürfen stark sein in seiner Gnade. Und wir dürfen schnell wieder zurücklaufen in die Gemeinschaft mit ihm. Denn er ist unsere einzige Hoffnung. Amen. Vater, danke, dass wir deine Treue sehen dürfen. Einmal mehr heute Morgen in dieser Geschichte. Und ich danke dir, dass es nicht nur Theologie ist oder Theorie ist, dass es nicht nur was ist, was du in der Vergangenheit, im Leben von anderen Menschen getan hast, sondern dass du dasselbe bist heute wie gestern und alle Tage. Du bist treu, du bleibst treu, du kannst dich selbst nicht verleugnen. Und Vater, so möchte ich beten heute Morgen, stärke unseren Glauben, stärke unser Vertrauen in dich. Und Vater, schenk du das Wollen und das Vollbringen in unserem Herzen, dass wir weglaufen aus Versuchungen und Kompromissen und dass wir nahe an dir bleiben und ein heiles, heiliges Leben leben mit dir, das Zeugnis ist und das dir Ehre bringt. Stärke uns dazu, darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.